Radio Tux. The German Ladles Radio. The German Ladles Radio. Start. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 46 sind wir schon. Wieder mit Jens und Andreas und mit mir. Mein Name ist Ingo. Ja, hallo.
Hi.
Hi.
Hi. Sind wir alle da? Ja, wir haben uns wieder ein paar Themen rausgegriffen und ihr könnt natürlich mitdiskutieren, könnt hier anrufen, e-mailen, was weiß ich, irc.freenode.net in den Channel Raute Radio Tux. Da sind auch schon ein paar Hörer. Könnt mitdiskutieren und wie gesagt Fragen stellen, uns hier dazwischen labern und so weiter und so fort. Ja, womit fangen wir heute an?
Du darfst anfangen mit deinem ersten, was bei uns in den Notes steht.
Okay, Amarok 2. Also wir haben ja letzte Woche auch kurz drüber geredet, über Musikprogramme und ist heute der 11.? Ja, ne? Mhm. Gestern ist Amarok 2 erschienen und ja, ich habe es mir gleich mal angeguckt, gleich mal runtergeladen, gleich mal angeguckt und sieht schick aus, aber funktioniert noch nicht alles so, wie ich es erwartet habe. Von daher muss man sich jetzt überlegen, ob man auf den ja mittlerweile großen Feature-Umfang, den Amarok 4, 1.4, weiß ich nicht, 10 oder so sind wir, verzichten will oder ob man auf das neue Shiny Amarok 2 umsteigt. Hat basiert jetzt auf Teile auf Plasma, auf KDE 4 natürlich und sieht schick aus, ganz klar. Und das Beste, was ich fand, ist die Integration von anderen Stores, von Music Stores. Also vorher war denn diese Magnatune drin, jetzt ist zum anderen auch Jamendo.com dabei. Also man kann gleich direkt von Jamendo.com was wir ja auch immer sagen, das ist, da gibt es viel freie Musik, die man sich einfach so aus dem Internet laden kann und kann jemand jetzt gleich direkt im Amarok durchhören und wenn man irgendwas anhört, dann gibt es auch gleich einen Link oben, der sagt runterladen, dann würde sich ein Torrent-Programm, also was Torrents runterladen kann, aufmachen und ja, dann kann man gleich sagen speichern und dann lädt man die Sachen runter. Also das finde ich sehr schick und schön gelöst. Aber es, was mich halt ein bisschen stört oder was auch andere gesagt haben, es ist wohl noch ein bisschen buggy. Was ich auch ganz schade finde, ist, dass die alten Amarok 1 Skripte nicht tun. Also so, wo man ja Plugins hatte, dass zum Beispiel Amarok zu einem Icecast streamen kann, sowas. Das ist alles noch nicht eingebaut und ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch kommen soll oder nicht. Und ja, von daher muss man mal schauen, wie das wird, wie sich das jetzt noch entwickelt.
Wie findest du denn die Benutzeroberfläche so? Also ich sehe jetzt hier so ein paar Screenshots gerade. Es sieht ein bisschen anders aus als andere Musikprogramme.
Ja, es sieht ein bisschen halt, ja. Ja, in der Mitte hast du jetzt halt die Sachen, die auf Plasma basieren. Da kann man so Sachen reinziehen, zum Beispiel, dass er wieder den aktuellen Song Text runterlädt, also das war ja schon vorher recht schön gelöst, auch wenn es an einer anderen Stelle war, dass Amarok die Sachen von Wikipedia über den Künstler runterladen kann, von anderen, von Portalen, die Lyrics bereitstellen und genau sowas kannst du da jetzt in die Mitte machen, da kann er dir jetzt also anzeigen, was weiß ich, was hast du zuletzt gehört, wie gut fandest du es und sowas, oder du kannst ein anderes Plugin da hinsetzen, was dir, wie gesagt, zeigt den Lyric zu dem, was du gerade spielst und so. Und da wird sicher in Zukunft noch viel mehr rauskommen. Und dann hast du an der rechten Seite die aktuelle Playlist.
Ja. Ja. Und auch wenn man mehr Musik hat, kann man da trotzdem noch eine Übersicht gewahren, deiner Meinung nach.
Ja, doch. Und es soll jetzt auch wohl schneller sein. Also vorher hat es bei mehreren 10.000, 100.000 Titeln wo Probleme gemacht. Intern soll da jetzt wohl eine MySQL-Datenbank sein, dass das ein bisschen schneller läuft. Nachteil ist, dass keine andere Anbindung. Also früher konnte man auch PostgreSQL und die meisten Sachen waren auf SQLite basierend und jetzt gibt es nur noch die eine Sache. Ich weiß nicht, ob man auch eine externe anbinden kann. Das muss man mal sehen, wie die Zeit das jetzt bringt. Was ich auch schade fand, er hat jetzt meine ganzen Podcasts und so nicht übernommen. Und ich habe auch noch nicht ausprobiert, wie die neue Podcast-Unterstützung ist. Muss ich ganz klar sagen, bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Aber das fand ich zum Beispiel auch schade, dass er jetzt nicht meine Einstellungen vom alten Amarok übernommen hat. Gerade die Podcasts, wenn ich die jetzt alle neu abonnieren muss, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Aber vielleicht gibt es da auch noch irgendwas, dass man die irgendwie rüberziehen kann.
Gibt es für Linux, gibt es nicht für Mac?
Doch, natürlich gibt es für Mac und Windows. Und
für Windows. Da wäre was für mich, ja.
Ja, ja, ist alles allerdings dabei. Da noch in Alpha- oder Beta-Status. Also da ja auch KDE 4 für Mac und für Windows genau. Noch nicht fertig ist. Ich habe mal Amarok 2 vor ein paar Wochen für Windows ausprobiert. Und naja, es hat irgendwie nicht irgendwas richtig abgespielt. Weiß nicht. Vielleicht sieht es jetzt auch schon ein bisschen anders aus. Aber da gibt es für Windows gibt es auch einen KDE 4 Installer, der ja die ganzen netten KDE-Programme, unter anderem halt auch Amarok, runterlädt und installiert. Und dann kann man die sogar über Start irgendwas ausführen. Also so, okay. So kann man ja so Leute, die so langsam, die man vielleicht langsam wegmigrieren will, erstmal dazu kriegen. Aber benutzt du erstmal die ganzen KDE-Programme und benutzt du erstmal Thunderbird hier und OpenOffice und wenn die dann nur noch die Programme benutzen, dann kann man auch hinten Linux drunter spielen, dann merken die das auch gar nicht mehr.
Ja, so wird's vielleicht bei mir dann.
Genau. Killer-Features im Gegensatz zu Songbird zum Beispiel, den wir letzte Woche...
Das hatten wir, genau.
Ja, oder es ist einfach eine Alternative, die eigentlich das gleiche auch kann.
Naja, wir haben ja schon gesagt, er kann, ich weiß nicht, Songbird kann er automatisch die Lyrics runterladen, kann er automatisch auf die Wikipedia zugreifen.
Weiß ich nicht.
Podcast-Unterstützung war da ja auch noch so ein bisschen die Frage. Also das hat das Ding alles, von daher wird es
da Podcast-Unterstützung hat es definitiv, du weißt nur noch nicht genau, wie die aussieht oder wie.
Ja, also das alte hatte das und okay. Das war ja die, also.
Wie sieht's mit CD-Rippen aus? Funktioniert, oder?
Also in der alten Version ging es, in der neuen habe ich es jetzt nicht versucht, aber...
Das war ja, glaube ich, bei Songbird, hatten wir ja gesehen. Ja. Klappt ja irgendwie noch nicht so weit, aber kommt bestimmt auch.
Ja. Ist jetzt auch nicht irgendwas, was ich besonders brauche, deswegen...
Das sieht sehr Linux-mäßig aus, also ich glaube, das integriert sich gut für die, die Linux sowieso schon benutzen und Programme da.
Naja, vor allem...
So ist vom Aussehen her.
Ja,
vor allem Songbird ist eher, sah eher so ein bisschen nach Mac halt aus, nach iTunes.
Mhm. Obwohl, sag ruhig.
Ich sehe jetzt hier gerade nur so diese Screenshots und weiß jetzt gar nicht, wie man da so mitarbeitet. Hier sind so die,
Ich hier den Text. Du hast an der linken Seite, kannst du dir die Sachen auswählen, dann kannst du sie rüberziehen nach ganz rechts oder halt in der Mitte, wenn du, sobald du irgendwas anfährst, kommt in der Mitte auch, willst du laden, willst du was weiß ich was damit machen, entweder ziehst du sie rüber oder ziehst du auf laden und dann kommen sie halt ganz rechts in die Spalte, die als Playlist halt fungiert.
Okay.
Also ein bisschen Unterschied, dass die haben jetzt wohl anscheinend hier in der Mitte immer so eine Art aktuelles Lied und was dazugehört.
Genau, da kann man so bestimmte Widgets draufwerfen. Also da kommen jetzt sicher noch ein paar mehr. Wie gesagt, aktuelles Lied mit Lyric und sowas ist gerade dabei. Oder was höre ich gerne, was höre ich oft, was habe ich, wie viele Sternchen vergeben. Also kannst du natürlich jedem Lied Sternchen geben und sowas.
Gibt's das auf Deutsch?
Das gibt's auch auf Deutsch, ja.
Okay, habe ich nämlich nicht gesehen gerade. Ja, von daher. Also die Beta-Version für jetzt Windows und Mac, die waren nur auf der englischen Seite verfügbar. Beziehungsweise auf der deutschen gab es irgendwo noch ein früheres Stadium, glaube ich. Aber sonst kann man sich das natürlich auch mal runterladen und testen, ob das einen irgendwie glücklicher macht als die anderen Programme.
Ja. Würdest du das 2.0er eher nehmen oder noch beim alten 1.4, glaube ich, ist es bleiben?
Also ich bleibe wahrscheinlich noch, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal das mit dem Podcast ausprobieren, wahrscheinlich noch ein bisschen bei der 1.4. Ich habe bei beide drauf jetzt zurzeit, also ich starte es auch gerade mal, Are You Ready to Amarok? sieht ganz nett aus, so der Startbildschirm. Er hat auch, glaube ich, meine ganze Musik noch nicht indiziert. Das braucht noch eine Weile. Und ja, ich war jetzt auch nur ein Quick-Test, also nur mal geschaut, wie sieht es eigentlich aus. Sieht schon arg anders aus als vorher.
Okay. Ja, letzte Frage. Tut ihr die Musikdaten auch verwalten oder verknüpft er die nur?
Was verstehst du unter verwalten?
Also, dass ich da was reinschmeiß und dann guckt der, wo das landet und ich muss mich da nicht mehr drum kümmern.
Das kann er. Also, ein Ziel konnte das auf jeden Fall. Dass du ihm gesagt hast, hier, verwalte mal, mach mir das mal nach immer erster Buchstabe oder sowas. Also 1.4 konnte das. Ich habe die Funktion jetzt bei Amarok 2 noch nicht ausprobiert, aber ich schätze mal, das wird auch gehen. Mhm.
Gut. So viel dazu, würde ich sagen. Ja, oder wolltest du noch was sagen?
Nö, ich wollte nichts weiter sagen. Ich spiele bloß gerade nebenbei auch mit Amarok 2 rum.
Sehr gut.
Ja, das wird. Ah, da sieht man es mal so.
In echt.
Live, genau. Wie es lebt.
Ist fürs Radio ein bisschen uninteressant, da ihr es natürlich jetzt nicht sehen könnt.
Ihr könnt es euch aber runterladen und selber mal ausprobieren. Ja. Also in den gängigen Distributionen ist es eingebaut.
Ist Open Source.
Ist Open Source natürlich. Und ja, kann man sich einfach mal installieren. Gehört ja zum KDE-Projekt, aber. Das ist so eine Applikation, die auch sehr viele GNOME-User benutzen. Also einfach mal ausprobieren, installieren. Hat was.
Gut.
Finde ich. Ja. Gut. Das war's zu Amarok 2.
Nächstes Thema.
Ich habe ja, da ich heute ein bisschen mit meinem Rechner mal rumgespielt habe, auch zum ersten Mal eine Digitalkamera, also eine Nikon D80 an meinem Rechner angeschlossen und der macht ja Bilder in so einem, also jede Kamera hat ja sein eigenes RAW-Format, aber wenn man die Sachen nicht gleich in JPEG, also komprimiert speichert, sondern in einem Format, wo man halt viel mehr noch hinterher rausholen kann und hab die mal angeschlossen und war völlig begeistert, dass dieses RAW-Format ist halt Nikon-spezifisch, also es nennt sich NEF und dass mein System damit sofort umgehen konnte. Also ich habe den Dolphin geöffnet, ich benutze Dolphin normalerweise nicht so, aber ich werde mal gucken, wenn man sich so ein bisschen damit reinarbeitet, in diesem Fall Manager, kommt man wahrscheinlich damit auch besser klar und hat nicht so eine Angst. Ich bin ja immer noch so der alles auf Conqueror-Typ, aber der zeigt sogar, der macht aus den NEFs, wenn ich drüber fahre, zeigt mir sogar das Bild an der Seite an. Und ja, ich kann es anklicken und dann kommt so ein RAW-Bearbeiter und dann kann ich einfach mal Helligkeit hoch, runter und sowas, was die Leute halt in Photoshop oder Lightroom von Adobe machen, das kann Linux auch alles. Und ich war völlig begeistert, dass das so problemlos ging. Also ich habe normalerweise nicht sehr viel mit Digitalfotografie und sowas zu tun und brauchte jetzt für meine Bachelor-Thesis noch ein paar Fotos oben vom Convergent Media Center und die haben da halt eine Nikon D80 und dann habe ich mal ein paar Fotos gemacht und weil ich weiß, dass das mit RAW und Verbessern hinterher wesentlich besser ist, als wenn man die Fotos gleich in JPEG schießt, da kann man ja nicht mehr so viel rausretuschieren, habe ich das mal gemacht und ja, das ging super. Da bin ich immer noch happy, dass man da nicht irgendwie ein extra Programm zu braucht oder so, nicht für zigtausend Euro ein Adobe-Produkt kaufen muss, sondern dass man einfach die Kamera anschließt, einfach die Sachen rüberzieht und dass mein Linux damit sofort umgehen konnte.
Also das hört sich echt gut an. Also,
ja,
gut, also für so ein Betriebssystem super, dass die das gleich unterstützen.
Ja, das ist ja, wenn man das bei Windows oder so, wenn man da Thumbnails haben will, muss man irgendwas dazu installieren. Und ich weiß nicht, wie es bei Mac ist.
Bei Mac kann man RAW-Formate in den meisten Fällen angucken und öffnen und sowas. Man kann aber die nicht im RAW-Format bearbeiten von Haus aus. Dazu braucht man dann auch Software. In iPhoto, man kriegt die Bilder rein, man kann auch dort heller und dunkler machen, allerdings arbeitet er dann nicht mehr auf der RAW-Ebene, sondern er hat es dann in ein TIFF-Bild umgewandelt mit 16-Bit meistens, oder man kann es auch sagen, er soll in JPEG umwandeln und das dann bearbeiten. Man ist aber dann nicht quasi verlustfrei unterwegs. Und wenn das bei dir klappt, dann ist es echt klasse. Ansonsten brauchen wir Adobe RAW Converter oder sonstige Sachen. Kannst du mal eins öffnen?
Ja, ich bin gerade, der Rechner ist gerade ein bisschen überlastet, weil ich Amarok gestartet habe, der natürlich die Suche, die seine Tabellen initiieren will, aber gerade.
Ja, du hast einfach einen lahmen Rechner,
das muss man sagen. Ja, und eine volle Festplatte sowieso. Aber guck, jetzt hat er das gerade aufgemacht.
Okay.
Und ich kann hier auch einfach mal ein bisschen heller ziehen oder sowas. Ich meine, ich kenne mich mit diesen ganzen Einstellungen auch nicht aus, aber ich habe ja ein bisschen Lightroom mal gesehen und es sieht so ähnlich aus, dass man da die Sachen alle hochziehen kann, dass man die Temperatur da anpassen kann, dass man es grüner, blauer, lila, was weiß ich machen kann.
Wie heißt das Programm? UF RAW Photo Loader.
Ja, genau, das hat er automatisch aufgemacht. Das
ist also es scheint bei dem Programm wirklich eins zu sein, das verlustfrei arbeitet, ja, auf den ersten Blick jetzt hier, also auch dadurch, dass es UF RAW Photo Loader heißt. Und im Prinzip kann man hier die ganzen Einstellungen manuell treffen, die eine normale Kamera, die jetzt im RAW fotografiert, in der Kamera quasi schon selber entscheidet oder durch Automatiken oder so festlegt. Der Vorteil ist natürlich, dass man hier selber dann wirklich genau entscheiden kann, wie der Weißabgleich, wie die Schärfe, Unschärfe sein soll. Also jetzt nur die Pixelschärfe, jetzt keine Tiefenunschärfe nachträglich und so, das geht natürlich nicht. Und Helligkeitsgeschichten und so kann man natürlich dann verlustfrei verändern.
Ja, und dann kann man es beim Fertig ist, kann man es speichern und dann kann man es natürlich als JPEG oder was weiß ich speichern und hier unten hat sogar einen Knopf, dass man es dann gleich in GIMP öffnen kann, habe ich gerade gesehen. Send Image to GIMP. Und dann kann man es im GIMP halt, also das ist ja natürlich nur, genau, das ist ja nicht zum Bearbeiten da, das ist ja nur, um die, ja, diese RAW-Einstellung zu machen, okay. Dann kann man es im GIMP dann als, ja, Photoshop-mäßig bearbeiten. Also da war ich echt begeistert. Ich habe auch nicht gewusst, dass sowas drauf ist und habe da drauf geklickt und habe gedacht, huch. Und ich meine, mir sagen die meisten Einstellungen nichts. Ich bin ja kein Digitalfotograf. Ich müsste mich da jetzt auch, du musst mir mal nachher erklären. Ich habe jetzt nur gefunden, oh ja, ich kann es ein bisschen heller machen, weil ein paar Sachen halt dunkler waren. So was kann man ja teilweise, kann man ja direkt an der Kamera auch einstellen, ne, alles?
Ja.
Also das meiste schon.
Das meiste, ja.
Genau.
Der Vorteil ist halt, dass es hier, du kannst es jetzt heller machen und nachher wieder dunkler machen und du hast nicht die Daten bearbeitet, sondern du hast quasi nur eine Zusatzeinstellung verändert. Und die kannst du aber immer wieder verändern, ohne dass das Bild kaputt geht dabei.
Genau. Und wenn es ein JPEG wäre, könnte ich das nicht machen.
Nee, oder beziehungsweise du kannst heller machen und wäre dunkler, aber dann sieht scheiße aus.
Okay.
Wenn es krass gemacht worden ist.
Ja. Deswegen fotografieren die ganzen richtigen Fotografen dann halt ein RAW.
Genau. Man hat quasi danach die Freiheit, das Foto doch noch ein bisschen so zu verändern, wie man möchte.
Ja, das ist nicht schlecht.
Ohne es kaputt zu machen.
Ja, jetzt heißt es natürlich immer noch nicht, dass ich ein guter Fotograf bin und tolle Bilder machen kann. Also das Motiv muss man sich schon immer noch selber aussuchen.
Okay.
Aber ja.
Da fällt mir noch eine Sache ein für Windows und Linux und Mac-User. Das hat mir mal einer erzählt. Jetzt weiß ich nicht allerdings, wie wahr das ist und ob das bei Vista oder so immer noch ist. Bei Linux und Mac OS X, bei Linux wahrscheinlich bei einigen verschiedenen Programmen, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Varianten, muss man aufpassen, wenn man Bilder dreht. Man kann nämlich Bilder einfach drehen, dann werden sie anders angezeigt oder sie werden umgerechnet. Und wenn sie umgerechnet werden, dann verändert er auch quasi die Pixelmasse und verändert auch das Bild und das nicht immer zum Positiven vielleicht.
Ja.
Und gerade Windows XP, wenn man da in diesem normalen Viewer die Bilder dreht, dann rechnet er die um und verändert quasi die Pixel. Und bei Mac OS X dreht er sie einfach nur oder zeigt sie nur also gedreht an, verändert nicht die Pixelmasse und bei Linux auch nicht unbedingt.
Genau. Ja, das also, habe ich auch schon gehört.
Muss also, man bei Windows darauf achten, welches Programm man nimmt, um Bilder zu drehen.
Genau.
Picasa zum Beispiel könnte das dann wahrscheinlich schon wieder richtig machen.
Ja, aber dieses Standard-Windows-Ding, der kann das nicht, der verändert.
Ja.
Die Bilder sind auch hinterher kleiner, wenn du sie gedreht hast meistens.
Ja, also das ist...
Der komprimiert da irgendwas.
Also an alle Windows XP-User aufpassen beim Bilderdrehen.
Das hat er hier zum Beispiel auch automatisch gemacht. Ich habe ein Bild, also im RAW wird auch irgendwie gespeichert, wie ich die Kamera gehalten habe. Ich habe ein Bild gemacht und als ich das mit diesem RAW-Fotoloader gemacht habe, hat er das automatisch umgedreht. Also richtig gedreht. Das fand ich auch cool.
Ja, die meisten Kameras haben mittlerweile einen Sensor drin, der weiß, wann Hoch- und wann Querformat fotografiert wird und schreibt es in die Bilddaten rein und Programme, die das auslesen können, die drehen es dann gleich richtig hin.
Ja, das hat er auch gemacht. Ich bin also total happy heute.
Das Programm sieht für alle, die jetzt nur Camera Raw oder so kennen, ähnlich aus, vielleicht nicht ganz so schick, aber die Hebel sind eigentlich so, weit ich das jetzt sehe, fast alle da. Du kannst mal, Ingo, da auf dieser also zwischen dem Histogramm gibt es noch so, ja genau, da, nee, ein bisschen höher. Da diese Icons, da kommst du in weitere Menüs.
Kamera Curve.
Und kannst dann SRGB. Hier Gamma, den Farbraum, eine Gradationskurve.
Kannst du zuschneiden oder was soll das sein?
Ja, zuschneiden wäre aber dann auch wahrscheinlich jetzt sehr verlustbehaftet. Also man hat ja doch einige Einstellungen, vielleicht nicht ganz so gut wie jetzt... die Professionelleren das machen, aber sieht gut aus und für den Hausgebrauch auf jeden Fall toll, dass es dabei ist.
Ja, finde ich auch. Gut. Achso, apropos Kamera. Da fällt mir noch was ein.
Was fällt dir ein?
Da war heute jemand shoppen.
Ja, ich habe mir eine Kamera Canon 5D Mark II gekauft. Hatte noch keine Zeit, sie auszupacken und ich muss ja auch möglichst schnell aus dem Studio.
Ja, genau, um das zu sichern.
Ich bin ganz gespannt, ja.
Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, du solltest mal erklären, was das für eine Kamera ist.
Ach so, das ist, genau, wo fange ich jetzt an am besten? Im Prinzip kann man sagen, es gibt ja verschiedene, es handelt sich um eine Spiegelreflexkamera von Canon und es gibt verschiedene Stufen an, also eher für Hobby-Leute ausgerichtet sind und eher für professionelle Leute. Und die 5D Mark II, die ist quasi so im oberen Hobby- bis Anfang professionellen Bereich platziert. Also viele professionelle Fotografen nutzen die, aber es gibt noch eine, die drüber ist, beziehungsweise zwei Varianten davon. Das wäre dann die 1DS Mark III mal ohne S, Mark II, also gibt es da verschiedene Varianten. Und im Prinzip ist es die erste oder die günstigere Variante, um an einen Vollformatsensor zu kommen. Das ist also ein relativ großer Sensor, der genutzt wird, der entspricht ungefähr dem 35mm Film, den man von der analogen Fotografie noch kennt. Das heißt, da passen im Prinzip entweder mehr Pixel drauf oder mit größerem Abstand oder größere Pixel drauf und man kann dadurch in meisten Fällen eine deutlich bessere, oder man kann dadurch definitiv eine deutlich bessere Qualität erzielen als bei zum Beispiel der 450D oder der 50D, die einen APS-C-Sensor haben, der einfach ein Tick kleiner ist von der Größe her. Und vergleichbar jetzt mit der Canon 5D Mark II ist die neue Nikon D700. Die hast du neulich gekauft, aber nicht für dich, muss ich vielleicht dazu sagen.
Ja, aber ich kann ja öfter mit ihr spielen.
Genau. Die ist auch eine tolle Kamera, ist, die hat 12 Megapixel, hat einen ganz tollen ISO-Bereich, jetzt die Nikon-Variante. Die Canon 5D Mark II, die hat 21 Megapixel, also doch nochmal deutlich mehr. Natürlich ist dadurch im ISO-Bereich, hat sie, man kann die gleichen Werte einstellen, aber sie wird qualitativ dann nicht ganz so gut abschneiden wie die Nikon. Für mich ausschlaggebend war aber auch, dass sie eine Filmfunktion drin hat, in Full HD, mit 30 Bildern pro Sekunde, das also ziemlich nah an den Kinolook kommt. Gerade auch durch den 35mm Film, Chip hinten drin, Sensor. Und man kann da sehr coole Sachen machen und ich denke, das werde ich doch des Öfteren mal verwenden.
Ist da dann auch ein Mikro dabei?
Da ist auch ein Mikro dran, so ein ganz kleines, nimmt höchstens so ein bisschen schäbigen Ton auf, aber wenn man das professionell angehen will, dann kauft man sich einfach noch ein Mikro mit einem Aufnahmegerät dran und nimmt den Ton separat auf und das Bild auch und kann damit, denke ich, für kurze Clips, wenn man die clever zusammenschneidet, doch relativ cool ausschauende Sachen machen. Prinzipiell geht es mir da natürlich dabei auch um die Fotografie Und das ist qualitativ, ist eine relativ tolle Kamera auch. Vielleicht quasi in dem ISO-Bereich nicht ganz so top wie die D700. Dafür hat sie aber auch mehr Pixel. Also es hat immer Vor- und Nachteile.
Und die hat nicht diese Kamera, wie diese Videofunktion.
Die D700 hat nicht die Kamerafunktion. Ja, und ich kann nächstes Mal vielleicht dann noch ein bisschen mehr erzählen, sagen, wenn ich es mal angefasst habe.
Ja. Ja, du hattest ja eine Olympus, gell? Und das
ja, da bitte nicht lachen.
Es gibt doch nur zwei Kamerahersteller, habe ich letztens gehört.
Das ist falsch. Ja. Nein, es gibt zwei, die ganz teure Sachen verkaufen. Und dann gibt's noch ein paar andere, die dann ganz, ganz, ganz arg teure Sachen verkaufen. So Hasselblatt und Mamma Mia. Nee, nicht Mamma Mia, das war das Musical. Man weiß nie genau, wie man es ausspricht. Mamaya, ja, so vielleicht. Ja. Nein, ist auch egal. Olympus ist, hatte ich jetzt, und die hatten damals das Four-Third-System vorgestellt, was ein 3:4-Verhältnis ist und dem eher dem Digitalen quasi zugute kommt. Das 2:3-Verhältnis ist noch vom Film. Und die hatten eine ganz neue Kamera damals vorgestellt, die E300, die war bildqualitätsmäßig der absolute Wahnsinn. Mhm. Im digitalen Bereich. Die ganze Kamera war die erste, die richtig auf digital produziert wurde. Da gab es auch keine Objektive mehr, die dafür passen, ältere oder sowas. Man musste alles neu kaufen. Und die
hat halt toll, alles neu kaufen.
Und das war halt alles neu aufeinander abgestimmt auf die digitale Technik.
Ja.
Und die waren damals voraus. Das Problem ist, dass der Four Third, dass das System noch kleinere Sensorgrößen hat als der APS-C-Sensor von Nikon, Canon, Pentax oder was weiß ich, wer das noch alles verwendet. Und dadurch auch immer größere Probleme bekommen haben im ISO-Bereich und im Rauschen. Also sobald man quasi eine lichtempfindlichere die Kamera auf eine höhere Lichtempfindlichkeit eingestellt hat, hat das Bild angefangen, ein Farbrauschen, also so eine Art, man hat dann, das war einfach nicht mehr so klar und sauber,
nicht
das Bild.
Nicht mehr so schön, ja.
Mittlerweile, die E3 ist immer noch eine tolle Kamera von Olympus, gerade für Reportageleute, hat auch viele neue Entwicklungen, hat auch einen schnellsten Autofokus und sowas, aber durch den kleinen Sensor kommen sie einfach nicht an die Qualitäten ran. Und da ich doch öfters in dunklen Räumen beziehungsweise in normalen Umgebungen fotografieren muss und auch nicht immer mega Licht aufbauen will, hat sich jetzt einfach angeboten, da umzusteigen auf einen Kamerahersteller, der diesen Vollformat-Sensor anbietet. Und das macht eigentlich nur Canon und Nikon momentan.
Oder Hasselblatt.
Na gut, das sind dann nochmal größere.
Aber dann brauchst du auch neue Objektive, ne, wieder? Also
Quatsch. Ja, aber ich hatte für Olympus eigentlich so gut wie keine weiteren großartigen Investitionen getätigt. Ich habe irgendwann noch gesagt, ich warte jetzt noch ein bisschen ab und dann hole ich mir was Neues. Deswegen habe ich da nicht mehr weiter groß investiert in das System. Mhm. Ansonsten Olympus, gerade für Hobbyanwender, ist, ich finde es immer noch eine tolle Marke.
Also ich habe ja so eine Olympus und
welche hast du, kannst du dazu sagen?
Ja, ich habe die E410. Da gibt es jetzt auch mittlerweile schon Nachfolger, E420, aber beides Top-Teile, so für so den Hobbybereich. Man kann alles damit machen, schöne Bilder. Kenne mich jetzt nicht so perfekt aus wie der Jens zum Beispiel, aber also ich komme voll auf meine Kosten und
Ein Vorteil ist aber denen immer noch, dass die auch durch dieses Four Third relativ klein gebaut werden können und einfach ein bisschen handlicher sind.
Ja, das ist schon gut, aber ich finde es auf der anderen Seite, wenn man manchmal so, wenn man eine größere dann in der Hand hat, sage ich mal so eine normale Spiegelreflex, die hält man dann auch, ist dann ein bisschen besser in der Hand, gefällt mir auch ganz gut. Und okay. mit dem ISO-Bereich, das habe ich auch relativ bald gemerkt, dass sobald es dunkel ist, so wenn man das dann ein bisschen hochstellen möchte, dann ja, das ist so ein kleiner Schwachpunkt bei der Olympus, aber sonst toll. Und ich habe jetzt ja auch ein neues Objektiv, so ein schönes Teleteil, also man kann alles damit machen. Macht Spaß.
Ja, ich habe mit der D700 letztens wo vorne auf der Bühne und alles dunkel ist, wenn man da den ISO-Bereich hochdreht, also da kann man schon mal so auf 3000 oder so, da kommen auch nur gute Fotos raus, obwohl du eigentlich nichts siehst sonst, ja. Das ist schon krass. Ohne Blitzen. Also klar, wenn ich blitze, kann ich natürlich weiter runtergehen. Aber ja.
Also ist ist auf jeden Fall eine tolle Errungenschaft, diese hohen ISO-Bereiche zu haben in einer passablen Qualität.
So, die Olympus, die geht bis 1600, aber eigentlich jetzt mal so über 800 sollte man eigentlich nicht gehen, habe ich jetzt so bei meinen,
sind bei also meinen, 400 bei meinen Forschungen ist rausgekommen. Schon so, bei den Olympus 800 fand ich auch schon immer kritisch, fast schon.
Ja, du hättest auch ein bisschen, du hast ja auch ein, also ein älteres Modell.
Ich habe auch noch,
also
ja, das stimmt.
Ist wahrscheinlich auch noch wieder was haben passiert und in 10 Jahren ist da vielleicht auch was ganz anderes. Glaubst du, Jens, dass sie von diesem 4-3 wieder weggehen, dass sie sagen, okay, das ist nicht so die richtige Entscheidung gewesen?
Ich glaube es nicht. Es ist ja alles darauf ausgerichtet, wird die ganzen Brennweiten und sowas. Die werden aber irgendwas weiterentwickeln natürlich. Aber sie werden versuchen, das, denke ich, erstmal beizubehalten. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch so ein 4-3 Pro. Sie haben ein Micro 4-3 noch vorgestellt. Jetzt, das ist nochmal eine kleinere Variante.
Das verstehe ich gar nicht.
Das ist die G1, erste Kamera, die damit rauskam. Ist jetzt nicht von Olympus, sondern ich glaube von, ich darf mich nicht täuschen, Pentax oder Panasonic, Lumix. Und es ist im Prinzip eine Kamera, bei der man die Objektive auswechseln kann, aber die keinen Spiegel und keinen Sucher mehr hat. Mhm. Also quasi eine Spiegelreflex ohne Spiegelreflex. Ja.
Also eine Kamera.
Eine Digitalkamera, ja. Genau. Hat dann auch Vorteile, aber ja, wir wollen da heute nicht zu tief einsteigen.
Ja, nur was ich auch bei den Kameras mittlerweile Wahnsinn finde, das sind ja Spiegelreflexkameras, aber mittlerweile hast du bei denen auch Live View. Du kannst auch, musst nicht mehr durch den Sucher gucken, du hast es auch auf dem Display.
Ja.
Und das die ganze Zeit. Also das ist krass, was die Technologie da so bringt.
Ist auf jeden Fall ein Vorteil für die Filmfunktion. Es braucht man sogar, weil der Spiegel hochgeklappt wird. Man kann dann, also bei der Canon kann man gar nicht mehr durchschauen. Aber auch gerade zum Scharfstellen bei Studiofotografie ist es natürlich toll, weil du die Spiegelreflexkameras haben einen tollen Sucher, man kann natürlich direkt durchgucken und für normale Fotografie hat es auch immer noch Vorteile, da durchzugucken und den richtigen Moment quasi mit seinem eigenen Auge zu sehen. Aber in Studiofotografie, man kann das Bild quasi auf die volle Pixelgröße Pixelauflösung vergrößern und dann scharf stellen. Das heißt, man kann quasi ranzoomen auf den Monitor und kann dann scharf stellen in einer Präzision, die man mit dem normalen Auge überhaupt gar nicht hinbekommt. Und das ist dann auch eine klasse Funktion davon.
Okay, lassen wir das mit dem Thema Kameras, sonst denken die noch, was ist denn hier ausgebrochen. Aber wir können ja nächste Woche oder sowas nochmal drüber reden, wenn du deine ausgepackt und mal ein paar Fotos geschossen hast.
Ja.
Kimai?
Kimai.
Oder,
ja, Kimai können wir noch.
Ja. Schieß mal los,
einbringen.
Was ist das? Was kann das?
Kimai habe ich vor langer Zeit mal entdeckt, weil ich auf der Suche war nach irgendeinem Kollaborationswerkzeug, das online läuft auf einem eigenen Server. Da gibt's also auch nicht, ja doch, da gibt's eigentlich ganz viel Sachen. Aber irgendwie keins, was ich irgendwie so richtig toll fand. Und ich bin dann bei Kimai hängen geblieben. Das ist das sind deutsche Entwickler, so wie ich das weiß. Die Kimai geschrieben haben als, oder das ist eigentlich eine Time-Tracking-Software. Das heißt, man kann dort Projekte anlegen, Kunden anlegen und seine Zeit, die man abarbeitet, dort aufzeichnen lassen oder nachträglich auch noch eintragen und hat so eine Stundenerfassung für sich selber. Der Vorteil ist, dass dadurch, dass es online funktioniert und mit einer Datenbank oder durch eine Datenbank, wie sagt man, na, ist auch egal, funktioniert mit einer Datenbank zusammen, können dann auch mehrere Leute gleichzeitig daran arbeiten. Und man kann auch das unabhängig vom Computer machen. Das heißt, wenn ich den Computer ausschalte und lasse es laufen, dann läuft es weiter, weil es ja auf dem Server, auf dem Webserver irgendwo weiterläuft und nicht über meinen Computer.
Dann drücke ich einfach Start, Stopp, sozusagen. Und dann
genau, du wählst aus, sagst hier Kunde 1, ich mache gerade Projekt Website programmieren. Also erstmal Website und dann kannst du noch sagen, ich programmiere gerade. Und dann drückst du Start und dann machst du einen Arbeitsschritt. Wenn du fertig bist, sagst du fertig. Und dann listest du es dann schön auf. Das Ganze, oder warum mich das irgendwie überzeugt hatte, war, das ist total schlank gemacht, also total simpel irgendwie. Das ist total einfach zum Installieren und auch die Übersicht und so, das ist alles irgendwie so recht simpel gehalten und funktioniert ganz, ganz gut. Mittlerweile auch so mit so ein paar Ajax-Features. Also wirklich, wer seine Stundenerfassung mit mehreren vielleicht zusammen machen möchte, man hat eine tolle Auswertungs, gibt dann Auswertungs-Plugin, ein Statistik-Plugin, da kann man dann nach Kunden, nach Projekt filtern und sieht genau, wie viel man wo verbraten hat und was man dann am Schluss vergelt will, zum Beispiel. Der Ingo hat es auch gleich installiert, ja, nachdem ich dem das irgendwann mal
wunderbar
erzählt habe. Und ja, wie findest du es?
Ja, doch, also ich benutze es jetzt total zur Abrechnung. Was halt noch fehlt, wäre gleich noch so ein, ich generiere eine Rechnung daraus. Weil man muss aber natürlich sich echt angewöhnen, es auch wirklich zu benutzen. Also einschalten, abschalten. Also ja, manchmal sitze ich am Monat hinterher aber auch noch dran und denke, ah, was hast du an dem Tag nochmal gemacht? Also es ist dann schon, man muss schon wirklich das durchhalten. Das ist bei mir immer so ein bisschen
das ist das Problem. Größte, also es ist bei Time-Tracking sowieso immer, dass man selber sich da in der Nase fassen muss. Das ist total, ich vergesse es auch öfters mal, ja, oder am besten ist, man macht es immer gleich auf, irgendwie so als erste Aktion vom Tag, ja, dann schafft man es vielleicht, aber sonst, ja.
Man sieht jetzt bei dir manchmal so, da ist wirklich, hast du mal 33 Minuten was gemacht, das hast du wahrscheinlich wirklich mit Start, Stopp, und dann anders mal ist es so eine Stunde ganz genau, das sieht dann eher so nach eingegeben aus.
Genau.
Aber wenn ich das benutze, ist es nicht auch genauso einfach, dass ich mir einfach irgendwie so eine Tabelle irgendwie anlege und dann so nach Gefühl das mache? So, also hast du da wirklich jetzt einen Vorteil dadurch?
Ja, der Vorteil ist natürlich, dass der, also du kannst dir auch eine Excel-Liste anlegen und das da eintragen, aber es ist einfach ein bisschen mehr Stritz.
Du musst die Excel-Liste immer mit dir rumschleppen.
Ja, erstens, das ganze serverbasiert, das ist schon mal der erste positive Gedanke. Dann die Kundenprojekte und Tätigkeiten legst du einmal an und kannst immer wieder benutzen. Diese ganze Auswertung, Statistik-Sache ist alles schon einprogrammiert. Das muss man sich erst nicht in der Excel-Liste irgendwie selber noch aufbauen. Auch so Sachen wie Datum, Uhrzeit und sowas hat er automatisch dann erfasst durch die Serverzeit. Und ist total simpel, also man gibt hier die Sachen ein und drückt Play und dann läuft er los, auch schön über, ich denke mal, es ist ein JavaScript, irgendwie Ajax oder was auch immer, die Zeit läuft quasi live auch mit, also man kann das, man sieht dann oben rechts so eine rote Zeit, wie so eine Stoppuhr und kann dann im Nachhinein relativ leicht die Zeit noch bearbeiten, auch nochmal Tätigkeiten ändern, einen Kommentar hinzufügen, was man vielleicht genau gemacht hat, oder auch wenn man was falsch gemacht hat oder wenn man vergessen hat, es wieder zu stoppen, was ich auch schon oft hatte, und dann steht so 253 Stunden, irgendwie so über 5 Tage, keine Ahnung.
Okay.
Dann kann man auch das ganz leicht wieder rauslöschen. Und also ich habe es jetzt auch bei einer anderen Firma eingeführt, da war das der so 20 Mitarbeiter weltweit und es gab eigentlich keine Probleme. Die haben alle gleichzeitig daran gearbeitet. Gerade wenn man zu viert, zu fünft oder vielleicht auch in einer ganz großen Firma daran arbeitet. Der Vorteil ist, die Kundenprojekte, Tätigkeiten sind einmal angelegt und alle können die mit benutzen, die in der gleichen Gruppe sind. Also man kann aber auch mehrere Gruppen anlegen, die dann unterschiedliche Kundenprojekte und Tätigkeiten haben.
Okay.
Zum Beispiel Grafiker, Programmierer, die kann man in unterschiedliche Gruppen geben, dann kriegen die auch unterschiedliche Tätigkeiten. Und jeder Einzelne, also es hat auch so eine Art Rechte-Management, es gibt dann Administratoren und es gibt normale Nutzer. Nur die Administratoren können die Statistik auswerten und nur die Benutzer sehen ihre eigene Zahl, nicht von den anderen noch. Also es hat einfach verschiedene Funktionen.
Da kann der Chef auch mal gucken, so was los ist. Und kannst du auch gucken jetzt so für den Kunden A, B, sage ich mal, was hast du bisher für den gemacht? Jetzt ist ja hier so eine Liste, da siehst du jetzt ja, ist wahrscheinlich chronologisch. Und
genau, also ich habe, es gibt gleich das Extension, das heißt Stats oder ja, findet man da im Forum. Und da kann ich jetzt verschiedene Filter auswählen, zum Beispiel Kunde, ein Projekt und man muss dann immer auch den Zeitraum quasi richtig einstellen, also von wann bis wann soll denn gezählt das werden. Und da sieht man jetzt, dass da was schiefgelaufen ist. Da hat zum Beispiel eine hat 1438 Stunden verbraucht für den Flyer.
Unbezahlte Praktika.
Da ist wurde wahrscheinlich nie wieder gestoppt. Im Prinzip muss man den Beitrag jetzt einfach mal löschen. Und dann sieht man am Schluss eine Summe, wie viele Stunden quasi da draufgegangen sind. Und das kann man, also man kann auch das auf bestimmten Benutzer begrenzen, wenn man einen Freien zum Beispiel bezahlen muss. Ja, was habe ich da zum Beispiel dann verbraucht? Also es ist, ich finde es wirklich ein tolles Programm für Zeiterfassung. Und man muss ergänzen noch, ich verwende die Version 0.7 und es ist eine neue Version rausgekommen, 0.8. Und da darf der Ingo jetzt was zu sagen, weil der kennt sich mit diesen Sachen ein bisschen besser aus.
Ja, das Problem war, die setzen jetzt auf PDO, nicht mehr direkt auf MySQL und da muss man bestimmte Versionen von diesem PDO und von PHP und von MySQL haben, dass das alles schön miteinander klappt. Und das haben wir halt auf unserem Hauptserver nicht so in der Kombination laufen. Und deswegen haben wir das gar nicht erst probiert, weil es da wohl mehrere User mit vielen Problemen gab. Und auf dem anderen Server läuft's, allerdings haben wir das nicht mit der Datenübernahme richtig hinbekommen. Also da ist auch noch einiges buggy und die wollen jetzt auch für die 0.8.1 wieder direkt auf MySQL setzen können. Der Vorteil von diesem PDO ist natürlich, dass man auch auf PostgreSQL und sowas alles anderes speichern kann. Das war, glaube ich, der Hintergrund, weswegen da draufgegangen ist, worden ist. Sieht natürlich, die neue Oberfläche sieht schön aus. Ich weiß nicht, was sonst noch für neue Funktionen.
Ich glaube, es ist alles ein bisschen mehr Ajax. Also ja. Es geht da nicht ein neues Fenster auf oder es verschiebt sich alles so ein bisschen cooler und so. Und es soll noch ein bisschen schlanker und einfacher sein. Ja.
Also es sieht auf jeden Fall schick aus und was ich jetzt gerade mal geguckt habe, ob auch man auch einen LDAP anbinden kann, weil ich bin ja gerade so ein bisschen auf der Single Sign-On und alles gegen LDAP-Schiene und so, weil ich mich gerade meiner These so ein bisschen damit auseinandersetze. Das gibt's leider noch nicht. Das wäre noch was ich gut finde.
Kannst du ja dann mal ranmachen und das...
ich selber,
ne? Ist ja Open Source.
Ist Open Source, genau, das wollte ich dazu sagen. Das habe ich auch noch aufgeschrieben, ganz wichtig. Kann also jeder runterladen.
Mitarbeiten.de
verbessern. Gibt ein Forum. Gibt einen Blog,
man ja, kann die spenden. Ja, die sind auch schnell, wenn man Fragen hat. Also ich habe da auch immer gute Erfahrungen gemacht. Bietet sich wirklich an. Ich muss sagen, das Ganze wäre jetzt nur zu toppen mit einem KimaI Extended, wo auch noch so kleine Projektverwaltung und Kundenverwaltung, einfach so noch ein bisschen mehr collaborative.
Dann musst du dann richtige Groupfairs nehmen.
Ja, die sind alle so scheiße gemacht. Das kotzt mich echt an. Aber vielleicht hat ja irgendeiner eine total tolle. Das kann er mir gerne sagen, aber ich habe also wirklich mit dir zusammen ja auch schon wirklich durchforstet, die hintersten Winkel nach irgendwelchen schönen Open-Source-Softwares, die man auf seinem eigenen Server installieren kann. Ja, also es gibt tolle, die irgendwie 500 Euro im Monat kostet auf irgendeinem anderen Server und ja, ich hätte es gerne auch selber auf meinem Server. Gerade so wie das KimaI mit paar mehr Funktionen, Kalender, Adressbuch noch dazu, dann wäre es perfekt.
Ja, da müsste man sich nochmal eGroupware angucken. Ist da wohl das Einzige, was da wirklich so in der Richtung viel, viel, viel bietet.
Ja, was habe ich mir neulich angeguckt? Tiny irgendwas?
Tiny.
Genau. Ist auch irgendwie neu herausgekommen. Sieht auch nicht so schlecht aus, aber naja, diese Groupwares, ich finde es immer ein bisschen
schwierig. Revolver oder sowas war mal so, hast du vor ganz langer Zeit mal so im Auge gehabt.
Das ist aber eine ganz normal kommerzielle, nicht webbasierte Agentursoftware.
Okay.
Die, das wäre jetzt nicht das, was ich mir wünschen würde.
Mhm. Es soll schon eine Groupware mit Time-Tracking und sowas Funktionen sein.
Ja, und in dem Style, wie Kimai gemacht ist, das wäre echt der Wahnsinn.
Ja, oder man guckt halt, dass man wenigstens eine Anbindung daran hat und da wäre wenigstens ein LDAP-Plugin nicht schlecht. Weißt du, wenn du eine Groupware hast, wo du hinten wenigstens ein Open-LDAP hast, wo du für die Funktion dich dort einloggst und gut, für Time-Tracking dich irgendwo anders. Hauptsache, du hast dieselben User angelegt, dieselben Rechte, dieselben also sowas, dass du sowas nicht doppelt verhandeln musst.
Ja. Oder du nimmst Microsoft Projects oder wie das heißt.
Ja gut, das ist ja wieder was anderes. Das ist eine Projektverwaltung, die Gantt-Charts und sowas macht.
Das will ich übrigens auch haben in meiner Groupware. Und das kriegen die alle hin, das sieht hässlich einfach aus.
Ja,
das
und da gibt's Gantt Project gibt's ja auch, das ist auch so ein Open Source, wo man halt Gantt, also wo man Projektverwaltung mitmachen kann.
Ja, das habe ich auch, genau, Open Project,
irgendwas, ja, ich weiß
ist,
nicht mehr.
Ist auch, aber ziemlich schäbig, so. Ja, oder einfach gehalten. Aber es ist
ich bin auch nicht so für Gantt-Charts irgendwie, aber es kommt wahrscheinlich, wenn man größere Projekte hat, dann.
Also ich total erfolgreich ist der Basecamp als Projektverwaltung von den 37 Signals, die auch bekannt sind mittlerweile.
Ja.
Die gehen ja nur noch über Meilensteine und sowas, aber irgendwie finde ich, da fehlt so ein bisschen die Übersicht. Es gibt auch noch eine ganz, wie heißt die, Might, da war ich glaube ich mal irgendwie so ein Probetester, ist auch das eine coole Entwicklung, sieht auch sehr deutsch aus, die Entwicklung, weiß ich aber gerade auch nicht genau.
Aber ist nicht Open Source, oder wie?
Ist nicht Open Source, ist auch nicht auf dem eigenen Server einsetzbar. Ja,
dann sprechen wir es hier gar nicht erst an.
Und kostet irgendwie 5 Euro im Monat oder 20 oder 50, je nachdem, wie man es haben will. Die sehen gut aus und genau sowas eigentlich als Open Source und als Server auf seinem eigenen Server laufbar. Das wäre echt toll. Wer da was kennt, kann es gerne Feedback geben. Wir schauen es an und erzählen was drüber.
Oder er kann gleich hier anrufen und wir machen ein Interview mit ihm.
Ich kann dir mal ganz kurz, Ingo, hier so Might, wie das ausschaut.
Might.
Might.yo.lk.
Gottes Willen. Vielleicht, vielleicht eher nicht.
Vielleicht ist das jetzt, vielleicht habe ich jetzt nicht die offizielle Seite genommen, sondern so eine Phishing-Seite. Man weiß es nicht.
Ja, genau.
Aber auf jeden Fall so vom von der Optik her, das hat so eine gewisse Simplicity drin, die mir ganz gut gefällt.
Okay. Gut.
Ja.
Lassen wir das und gehen zur nächsten Server-Software. Oder Software, die auf einem LAMP-Stack läuft, sagt man heute. Linux, Apache, MySQL, PHP. WordPress 2.7.
Ach, darauf wolltest du hinaus. Ich dachte schon, was kommt jetzt? Was
will er denn sagen? Ja, der Überleitungskünstler hier.
Wahnsinn. WordPress, wer kennt es nicht? Die bekannte Blog-Software.
Mittlerweile muss man ja sagen, das ist ein ganzes CMS geworden. Also früher war das ja echt nur Blog. Heutzutage kann man ja alles machen. Ich meine, selbst wir wollen also komplette Seite darüber machen, demnächst mal irgendwann vielleicht in diesem Theater.
Für Radio Tux.
Genau. Von daher ist das ja mittlerweile mehr als ein Blog. Sagen wir, es
ist immer noch eine Blog-Software mit so vielen Features, dass man CMS draus machen kann.
Ja.
Und die ist in der Version 2.7 erschienen, was ein großes Update war und vor allem auch ein sichtbares Update, denn die haben die ganze Benutzeroberfläche geändert. Und wie ich finde, ist es auch besser geworden und schicker geworden und hat sich irgendwie auch der Zeit einfach angepasst. Das Ganze hat auch deutlich mehr Ajax-Features bekommen, gerade wie, dass man am Dashboard seine eigenen, nennen wir es Widgets, also diese oder kleinen Gadgets. Boxen. Gadget ist Microsoft.
Ja, ich weiß.
Nachahmerfindung, das wird gar nicht gesagt. Gibt es da nicht auch noch so eine Lean-Chats? Tux-Chats oder sowas?
Jeder nennt sie dir anders. Bei KDE heißt es eine Plasmanoids.
Okay.
Ja, komm weiter.
Genau, also da kann man diese Widgets halt auf dem Dashboard alle hin und her schieben, wie man will. Man kann sie jetzt ein- und ausklappen. Man kann direkt vom Dashboard aus einen Blog schreiben und kann also deutlich mehr vom Dashboard aus machen. Man kann also Kommentare sofort beantworten und alles Mögliche. Das Ganze hat eine automatisierte Update-Funktion drin, wo man also, wenn man das so möchte, sein Update anscheinend, also ich habe es auch noch nicht getestet, automatisiert ablaufen lassen kann, was ja eigentlich praktisch ist, weil WordPress immer so häufig aktualisiert wird. Das ist, finde ich, eine gute Option, ist genauso wie bei Plugins, das ging aber in der alten irgendwie auch schon. Da kann man auch quasi automatisch Plugins updaten und auch installieren, also direkt von der WordPress-Seite irgendwie, habe ich zumindest gesehen, so wie, ich habe es auch noch nicht selber getestet. Ist auch erst jetzt wirklich ganz frisch raus. Ich habe es vorher vor der Sendung gerade nochmal installiert auf so einem Blog, den ich eigentlich nicht verwende. Das war also mehr so ein Test. Und es hat eigentlich gleich ganz gut geklappt. Es ist eine weitere, so ein Key noch dazugekommen, den man in der Config reinschreiben sollte. Fürs Update, alle, die das vorhaben. Ansonsten kann man das normale Update-Prozedur eigentlich durchführen. Man soll alles ein bisschen schneller machen können, also schneller an Artikel kommen, schneller bearbeiten können, etc. Und ja, gibt es eine ganze Menge Neuerungen, die ich denke auch einen großen Teil gut sind, und anscheinend soll man immer ein bisschen abwarten, bis man das installiert, damit dann rauskommt, was alles noch nicht tut oder wo die Sicherheitslücken sind. Und deswegen würde ich auch empfehlen, für alle, die jetzt das letzte WordPress benutzen, 2.6.5 ist es, glaube ich.
Uch, ich habe schon lange nicht mehr geupdatet.
Was wollte ich jetzt sagen? Ja, für alle, die das verwenden, genau, sollen noch vielleicht 1-2 Wochen warten, ob da nicht irgendwas Gravierendes bei rauskommt, und dann kann man das locker installieren. Ich bin ja ein Freund von immer
drauf.
Immer alles Neues.
Wieso? Sofort, ja. Backuppen, und dann kann da nichts passieren. Also ich meine.
Nee, also ich denke mal, irgendwelche Sicherheitslöcher, die da irgendwie.
Ja, mein Gott, können. Aber ja, selbst im Alten sind Sicherheitslöcher drin, und bei WordPress heißt es doch immer, eher gleich aufs Neueste gehen.
Und ich meine, wenn dann irgendjemand im Zweifelsfall mir irgendwelche Werbung da reinblockt, ja gut. Okay, die Webserver sind eh bei dir, das ist dann dein Problem. Ja.
Danke.
Und sonst kann mir eigentlich eh nicht viel passieren. Ja, also vielleicht noch kurz mal abwarten, ob irgendwas rauskommt, aber sonst genau, Backup machen, installieren und sich freuen, dass es sowas Tolles, kostenlos als Open Source gibt.
Ja.
So viel dazu eigentlich.
Wenn wir es auch demnächst mal installieren, wenn wir mal gucken, dass wir irgendwann mal unsere Seite hinkriegen, oder?
Du kannst auch da hier mal reingucken, ein bisschen, wenn es dich interessiert.
Ja, es bringt für die Hörer halt nicht so viel, wenn wir uns das jetzt angucken.
Nee, nur falls du dann spontan noch sagst, wow, cool, links.
Ja, cool. Jetzt könnt ihr hören,
jetzt,
wie er reagiert.
Ja,
er hat keine Reaktion. Ist echt. Entweder ist er so geblättet davon, oder er konnte es nicht richtig erkennen.
Selbst mit Brille ist mir einfach zu und weg.
Also die ganzen Menüs sind jetzt zum Beispiel wieder linkslastig statt oben. Das ist so eine Sache, die man noch vielleicht erwähnen kann. Und es gibt auch schon eine deutsche Version. Also die deutsche Übersetzung ist auch schon raus. Und man kann sich auch die deutsche Variante installieren. Genau. Hast du noch irgendwie?
Nee, da fällt mir ein Gedanke ein, den ich hier mal so einwerfen möchte, der mir immer durch jetzt hier nicht dazu, aber generell wegen, weil du gerade sagst, Linkslastigkeit von solchen Menüs, so, das ist ja bei diesem breiten Bildschirm, finde ich ja eigentlich super sinnvoll, immer so viel wie möglich eigentlich an die Seite zu bringen, aber es gibt immer noch viele Programme, wo das überhaupt nicht so ist.
Also,
fällt mir gerade so ein.
Das ist ein cleverer Gedanke, den du da hast, das bei Breitbildschirmen dann links auch zu haben, logisch. Man muss sagen, es gibt eigentlich links und oben, das sind so die zwei Punkte, wo ein geübter Internetnutzer einfach am schnellsten hinguckt. und sucht.
Ja, ja, das ist Training. Und das hat das mit der roten Lampe und fressen, rote Lampe fressen.
Ja, so ist es halt.
Und dann nur noch rote Lampe und.
Ich, also die in Dashboard, die hier, die Entwickler von WordPress, wollte ich sagen, die haben sich auch wieder für Links entschieden, weil sie, also weil das anscheinend dann noch mehr verbreitet wird. Die haben auch so einen Usability-Test gemacht für diese neue Oberfläche. Und das einfach noch intuitiver ist, die Navigation links zu haben als oben. Und es gab irgendwann mal so einen Trend, da ist alles so ein bisschen nach oben gegangen irgendwie.
Okay.
Und jetzt ist es gerade vielleicht wieder auf dem Weg nach links. Ja, man wird sehen, was passiert.
Zukunft. Und dann geht es irgendwann im Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn. So.
Die Coolen, die machen dann irgendwann alles rechts.
Ich bin ja dafür, alles in die Mitte.
So wie bei Amarok 2, wo der Titel in der Mitte erscheint.
Zum Beispiel.
In der Mitte, das, aber da hat der Internet-User, der normale Internet-User, sich leider wahrscheinlich noch nicht dran gewöhnt. Ansonsten wäre natürlich die Mitte auch, obwohl der Mensch durch die Leserichtung in unseren Kulturen zumindest schon immer oben links anfängt zu gucken.
Ja.
Und nicht in der Mitte. Also oben links und so ist an sich, glaube ich, so für die...
Da muss man die Werbung schalten.
Genau, die machen alle immer rechts, gell? Die Banner sind immer rechts.
Ja, aber sie sind nirgendwo anders im Platz kriegen.
Wo es keiner mehr sieht und wo dann auch schon das Browserfenster so weit kleiner gemacht wird, dass man es auch gerade nicht mehr sehen kann. Ja? Oder man schaltet es generell aus.
Genau. So, jetzt haben wir Heise mal ohne Werbung. Ah, schade. Ich bin heute noch nicht dazu gekommen, um wenigstens mal auf Heise zu lesen. Also der Tag war wieder so stressig hier.
Ich habe auch noch 47... RSS-Einträge, die ich nicht gelesen habe.
Ja, nee.
Und das ist noch nicht aktualisiert worden.
Ah.
Also jetzt sind schon 62, 7, 625. 125 RSS-Einträge.
Man sollte sich eigentlich abgewöhnen, irgendwelche News zu lesen. Und dann hat man auch nicht mehr so viel Stress. Oder so ähnlich.
Ja.
Genau. Ich frage dich dann einfach immer, ob es irgendwas Neues gibt.
Genau. Es gibt auch eine Meldung von heute, da können wir jetzt gleich anknüpfen eigentlich. Die steht ja auch noch auf unserem hier auf unseren Shownotes, wenn man das so sagt. Sagt man das? Oder ist das für was anderes aufgerufen worden? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall Joe Frankie. Ich hatte das, ich wollte es immer vorstellen, habe es aber nicht gemacht, glaube ich, gell?
Nee, wir haben es noch nicht gemacht. Wir haben immer gesagt, wir kommen, es kommt noch was Tolles nächstes Mal haben wir es auch nicht gemacht. Und
genau. Joe Frankie ist ein Open Source 3D-Spiel, was mit der Open Source 3D-Software Blender erstellt wurde. Und das war bis vor kurzem nur als DVD käuflich erhältlich. Und das haben die aber jetzt auch ins Internet zum Download freigegeben. Das Ganze findet man auf yofrankie.org mit YOFRANKIE. Geschrieben und dort gibt es jetzt auch gleich auf der Startseite einen Blog-Eintrag, Download und man kann sich das also runterladen. Es gibt es auch für Windows, Mac und Linux, glaube ich auch.
Also es gibt es für Mac und Linux und auch für Windows.
So rum kann man es vielleicht noch besser
formulieren. Und es gibt ein lustiges Video.
Das ganze Spiel, muss man dazu sagen, das basiert auf auch einem Film, der mit dieser Software erstellt wurde. Und da die Software dann, also die Blender, auch ein eine Game Engine mittlerweile drin hat, haben sie auch ein erstes Game entwickelt. Und dieses Yo Frankie. Ich kann jetzt noch nichts Genaues sagen, welche Voraussetzungen man dazu genau braucht. Ich habe auf jeden Fall Blender bei mir drauf und habe mir auf der YoFrankie-Seite ein Torrent-File runtergeladen, wo quasi die ganzen Files, Audio, Levels, Effekte, keine Ahnung, was da alles drin ist. Und um das Spiel zu starten, es ist also noch nicht so ganz für doofe User gemacht, in irgendeinem, auf Golem habe ich, glaube ich, die Nachricht gelesen. Und da war auch so Windows-User, die dann sagen so, wo ist denn hier die Echse? Ja, wo klicke ich denn hier drauf? Und das Ganze funktioniert aber noch ein bisschen anders. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich das eigentlich habe hier. Irgendwo hat der mir das runtergeladen. Hier habe ich es, genau. Man muss dann in diesen, also wenn man sich den dieses Paket runtergeladen hat, das ist 206 MB groß und grob, dann hat man einen YoFrankie-Ordner. Da ist dann Audio, Effekte, HUD, Levels, Menu, was weiß ich drin. Dann geht man auf Levels und startet dann eine Datei, die heißt startmenu.blend, also .blend für die Dateianwendung für das 3D-Programm. Und dann öffnet er erstmal dieses 3D-Programm, da darf er nicht erschrecken, dann ist man natürlich erstmal in dieser Oberfläche drin, wo man dann natürlich auch diese ganzen 3D-Geschichten hat. Und wenn man dann P drückt, dann dann ist Play und dann geht's los. Ja. Und das muss man vielleicht doch wissen. Es gibt, ich habe auch schon irgendwo gelesen, es gibt auch schon so ein bisschen bessere Packages, auch irgendeins mit einer Excel-Datei und auch irgendwas vielleicht mit so einem, wo so ein Paket schon draus geschnürt wurde. Ich habe es auch noch nicht rausgefunden. Bei mir ist der Sound auch noch nicht so ganz, kommt da auch noch nicht so raus. Vielleicht liegt es daran, dass man das innerhalb dieses 3D-Programms spielt quasi und nicht als Paket rausgerechnet wurde. Auf jeden Fall tut's uns, ist echt nett. Man ist da so ein, wie heißen diese Erdhörnchen, die fliegen können?
Oh Gott, ja, was?
Also die so, keine Ahnung. Die so ein bisschen. Also
fliegendes Erdhörnchen.
Naja, die haben halt so, die haben so ein, ja, wie so. Die können halt ihre Beinchen so ausstrecken und dann haben die so ein bisschen Fell.
Aber das gibt's doch nicht in echt, oder?
Doch, die gibt's in echt.
Ernst?
Ja? Ich glaube schon.
Oh, ich habe das Video so gesehen und dachte, ist ja eine lustige Idee, die da gehabt haben, so ein Teil mal durch die Luft fliegen zu lassen. Und
also ich.
Was müssen wir da machen?
Und das ist so eine Art Jump and Run. Man ist halt dieses Erdmännchen, was so ein bisschen fliegen kann. Also nur von irgendwelchen Sachen runter segeln, halt so ein bisschen, ja. Das ist nicht so, das ist kein Vogel. Das ist
kein Star Trek.
Und man kann hier so ein bisschen springen und auch irgendwie so ein paar Attacken machen. Juhu. Und es sieht echt nett aus, also muss man einfach mal austesten. Wiese
und läuft rum und darf irgendwelche Leute abschießen, oder was macht man da?
Ich, da liegen
doch so eine komischen Nüsse.
Ah ja, mit den Nüssen.
Nimm mal die
ich
Nüsse
habe auch noch nicht die Option, also ich weiß noch nicht,
ja! Die Nüsse. Guck, er hat's gleich rausgefunden und jetzt schmeißt du einfach den Schmetterlingen da weg.
Ab. Das Ding, ich will.
Schmeiß mal irgendwas.
Hast du nicht gerade mehr aufgenommen als eins?
Mach mal was.
Ja, hab ich noch.
Ja, wow, hier. Da waren noch drei Stück.
Aber kann er so Nüsse schmeißen? Mehr
hast du nicht. Drei Stück, glaube ich, hast du
noch. Ja, jetzt nehme ich mal so einen Pilz. Jetzt ist die Farben.
Nee,
das ist mehr. Nimmt
er nicht. Nee, dann post er nur.
Sieht auch geil aus.
Der macht so einen starken Max, ey.
Den starken Max.
Also, es ist wirklich irgendwie nett gemacht. Sieht echt cool aus. Und ich glaube. Man kann da auch ein bisschen Spaß mit haben. Also, Tipp von heute.
Oh, Frankie.
Kostenlos runterzuladen auf allen, noch nicht auf allen, aber auf diversen Betriebssystemen. Yo, Frankie.
Gut.
Ja.
Das war dann eigentlich fast schon alles für heute, oder?
Ja, also die Blender-Geschichte ist ja. Also das basiert auf diesem Spiel Big Bug Bunny, ne? Das genau. Haben wir uns letztes Mal noch kurz angeguckt gehabt.
Das Spiel, Yo Frankie, nicht die Blender.
Ja, genau. Ja,
aber der Film wurde auch mit Blender
erstellt. Der wurde auch mit Blender gemacht und der ist der Nachfolger von diesem Elephant's Dream. Das ist auch so der von 2006, der einer der ersten komplett nur mit Open Source, also nicht nur mit Blender, sondern auch mit GIMP und was weiß ich, was die da alles verwendet haben, gemachte Film.
Und also
der immer, Nachfolger ist dieses Big Bug Bunny.
Sind schön gemacht, kann man auf jeden Fall mal angucken.
Kann man angucken, obwohl er ein bisschen langweilig war.
Storymäßig.
Also da
Open Source Story wahrscheinlich verwendet, die vielleicht noch nicht so.
Nee, also ja, anfangs war er echt ziemlich spannend, fand ich, und dann irgendwann hat er so seine Schwächen gehabt.
Geht auch nicht so lang, ist ein Kurzfilm, muss man auch sagen. Muss jetzt keine 2 Stunden gucken.
10 Minuten ungefähr, aber den hätte man auch in irgendwie 3 Minuten machen können.
Ja.
Also da wäre er dann witzig gewesen, aber so war es irgendwann, ja, kommt jetzt noch was?
Genau. Aber die wollten ja erstmal zeigen, was die Software, glaube ich, kann. Und das sieht
ja, aber dann gut, langweiligen Film. Mhm.
Der Showdown war auch jetzt nicht so spektakulär, fand ich. Da hat man ja gewartet, was kommt jetzt?
Ja, wir wollen ja nicht so viel verraten, ja. Das Ende zum Beispiel.
Das Ende sagen wir jetzt nicht.
Aber es ist auch nicht so spektakulär, muss man sagen.
Also Big Yo Bug Frankie. Bunny. Genau, Yo Frankie spielen und vorher Big Bug Bunny angucken.
Und danach Blender runterladen und damit den zweiten Teil.
Genau, und dann den zweiten Teil machen.
Zeichnen, programmieren, stellen, was weiß ich, wie man da sagt, generieren. Ja.
Rendern?
Ja, rendern ist ja nur zum Schluss.
Ist auch hinterher. Ja. Gut, sollen wir heute schon aufhören? Ich meine, die Leute haben uns keine Songs in unsere Soundcloud gepackt. Von daher gibt es heute einfach mal gar keine Musik.
Oder? Ja, es sei denn, der Jens möchte ein Lied anstimmen.
Lieber nicht.
Ne, Weihnachten. Weihnachten, nee, das gibt's nächstes Mal, oder?
Ja, die nächste Sendung wird wahrscheinlich.
Du bringst dein Keyboard mit und dann machen wir selber Open Source Musik. Das kann auch jeder verwenden. Ja. Will zwar keiner,
aber ihr müsst.
Wir bieten's an.
Du musst vorsichtig sein, nachher müssen wir das tatsächlich noch machen.
Ich habe nichts gesagt. Ja. So, wir haben nichts gehört.
Ja, ich würde mal sagen, nächstes Mal die letzte Sendung, oder? So Sendung 48, 18.12. Könnte man wahrscheinlich. Können wir uns nochmal überlegen, dann habe ich auch endlich meine...
Ich will mir einen Beamer wünschen.
Du willst dir einen Beamer wünschen, dann mach doch.
So ein Cookie-Buch. Da können wir vielleicht drüber reden, vielleicht aber auch nicht. Ja, da gibt es ja nicht Open Source irgendwie.
Open Source Beamer. Na, es gibt mittlerweile Open Source Hardware. Gibt ja auch ein Open Source BIOS und...
Hardware?
Mhm.
Ja, OpenMoco. Was man aber bezahlen muss, ziemlich teuer.
Ja, aber ich meine, du könntest dir die Komponenten auch alle selber löten.
Okay, also, verstehe. Ja, ich habe jetzt nicht vor, mir
alle, so ein
Paket für Beamer zu wünschen.
Open Source Hardware.
Es gibt Open Source Hardware. Es gibt auch offene Spezifikationen, da kannst du dir deine eigene CPU bauen und sowas und alles, ja.
Oh, okay.
Okay. Muss man sich halt erstmal so ein China-Werk kaufen noch.
Ja, genau.
Aber die gibt es ja gerade günstig. Genau, ja.
Aber wie läuft das ab? Also man kauft sich quasi
du kaufst den Plan.
Du kaufst den nicht.
Das will nicht rein in meinen Windows-Kopf.
Ja, das merken wir auch gerade. Du willst für alles erstmal bezahlen.
Ja, da hatten wir es ja vorhin drüber, fällt mir so ein, um das nochmal so einzuwerfen, über den Internet-User, wie dieser Paid-Content, ja, also
ja, ich muss sagen, der Andreas hat mich gefragt, ob denn Paid-Content sich irgendwie, ob der sich jetzt durchsetzt und ob das wahnsinns Steigerungsraten hat oder nicht. Meine Antwort war dann, dass es sehr zäh wächst, dieser Paid-Content, also was ganz gut läuft, sind diese ganzen Music-Stores, iTunes, Music Load, etc., Amazon Store, was weiß ich, wie es da noch so gibt. Ja. Die haben eine relativ gute Steigerung drin. Die sind auch erstmals besser als File-Sharing gewesen irgendwie.
Was?
Ja. Und aber gerade bei solchen Zeitungsartikeln oder bei so Premium-Accounts oder so Zeug ist es sehr zäh, glaube ich, im Internet, weil es einfach wahnsinnig viel noch so gibt und man sich dann, auch wenn die Qualität stimmt und es sich echt manchmal mehr lohnt, ein paar oder diesen Euro dann zu zahlen für die Information, die man will, als dass man nochmal 3 Stunden sucht, aber irgendwie meine Einschätzung ist, dass es immer noch sehr zäh funktioniert. Ich weiß nicht, was Ingo da noch davon hält.
Naja, die Sache ist auch immer, wie es mit dem Bezahlen ist, ne? Also, weißt du, wenn ich da mein Euro virtuell in den Rechner schmeißen könnte und sagen könnte, hier hast du.
Ja.
Ja, weiß ich nicht, dass der so einen kleinen Schlitz irgendwo hat und ich stehe es rein, gut ist. Das würde wahrscheinlich die Akzeptanz enorm steigern von diesem. Ja. Also ich habe kein Problem, da 99 Cent für irgendwas zu bezahlen. Aber weißt du, wenn du da erst deine Kreditkartendaten angeben musst und ohne geht sowieso nicht. Und das ist halt auch immer das Problem.
Ich meine, es gibt ja PayPal, Click and Buy.
Und ja, Kreditkarte, sag ich ja.
Noch so, ja, du legst halt einmal an und dann geht's relativ einfach.
Ja. Und aber es nervt erstmal einfach tierisch sein. So. Dann also, möchte man was und dann...
Ja, müsste noch einfacher gehen fast. Also ich vergesse meistens dann diese Passwörter für diese ganzen Dienste.
Oh, schlecht.
Und dann muss man erstmal irgendwo nachschauen.
Der hat dafür irgendjemand anders dann wirklich. Und freut sich.
Die sind vielleicht in 21 Millionen Kundendaten.
Ja, genau.
Dabei. Ja.
Ach du Scheiße, ja. Hör bloß auf.
Das ist die genau, Chance, dass man dabei ist, gar nicht so klein.
Ja. Genau, ich bin ja eher dafür. Einfach alles ins Internet stellen, Leute, was deine ganzen kompletten Lebenslauf nackt ausgezogen dahin. Was soll's? Ja, was soll der Scheiß?
Ich hab da neulich mal so einen kleinen Bericht drüber gelesen, über solche ganz lustige, es ging übers Facebook, so was da anhand durch so Fotos aufgedeckt wurde von so bestimmten Usern halt. Und das sind ganz lustige Sachen eigentlich so. Also echt, die hat dann wirklich im wirklichen Leben richtige Konsequenzen für die User. Zum Beispiel gab es so einen Typen, der hat irgendwie einen Autounfall verursacht und hat dann da gerade ein Gerichtsverfahren am Laufen gehabt und hat da den ganz Traurigen raushängen lassen und so, wie leid es ihm tut. Und dann hat man aber auch im Facebook irgendwie Fotos gefunden, wo er halt auf so einer Verkleidungsparty mit als Knacki, sag ich mal, da hingekommen ist und da irgendwie sich so einen Spaß draus gemacht hat aus der ganzen Chose, die da gerade abläuft. Und die Bilder sind dann irgendwie auch ins Gericht gekommen und die hatten dann halt irgendwie so seinen Leumund dann quasi gekostet.
Okay, ich habe also noch dazu eine kleine Story gelesen gehabt von, in Australien war das, glaube ich, in so einer Bar oder im Restaurant, da waren auch so ein paar junge Männer, die sich da nur die teuersten Sachen gekauft haben und dann die Zeche geprellt haben. Mhm. Aber der Restaurantbesitzer, der hat irgendwie, oder Bedienung halt, hat irgendwie mitbekommen, dass die halt auch über Facebook und so geredet haben und hat die dann dort wieder gefunden und hat ihm nachträglich die Rechnung geschickt. Auch dumm, super, muss man sagen. Ja.
Super, super.
Ja, also es kann auch.
Da fällt mir, wenn ich da kurz noch einhaken darf, wenn wir gerade jetzt so über Facebook und so dann StudiVZ gesprochen haben, da fällt mir eine Sache ein, die ich mal so aufgeschnappt habe, jetzt aber nicht mehr gefunden habe, und zwar kaiu.com. Sagt es euch was? kaiuo.com. Und zwar ist es auch eine Internet-Community, funktioniert und sieht auch dem Facebook, nee, kaiuo.com.
Ja, das ist doch von Google, die...
Oder? Nee, die von, genau, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr vorbeigeschaut, ist aber, also sah damals zumindest noch so ziemlich aus wie Facebook und funktioniert auch so, wie man eben StudiVZ und Facebook eben kennt, man meldet sich unter seinem Namen an. Der Vorteil ist eigentlich nur, dass es gibt auch Werbung auf der Seite. Der Vorteil ist aber nur, dass die Werbung, die da dann quasi eingenommen wird über die Seite, die soll einem guten Zweck zukommen. Und zwar läuft es dann so ab, dass da immer eine Abstimmung jährlich stattfindet unter allen Usern und dann das Projekt deswegen gewinnt.
Mal was gelesen, genau.
Fand ich super toll, habe mich damals gleich angemeldet, aber leider, ist ja ganz nettes Ziel, aber irgendwie ist halt wenig los gewesen auf der Seite. Und dann war man halt unter vielen, vielen Idealisten so, aber die, sag ich mal, die nette Nebensitzerin aus dem Hörsaal, die hat man da nicht gefunden. Aber ja, doch, da ist es doch, oder?
Ja, ich hab auch davon schon mal was gehört, aber ich bin ja eh nicht so für solche Social-Plattformen. Also, ich bin nur in Xing drin, das ist auch nur ein Versehen und ansonsten wird man mich nirgendwo finden, aber Google weiß trotzdem genug über mich. Furchtbar.
Tja. Also du machst es wegen aus den, sag ich mal, Datenschutzaspekt,
hältst du nicht? Ja, das ist, also das bringt mir auch nichts. Also was die Leute, die ich finden will, die finde ich auch irgendwie anders oder zur Not kennt man noch ein paar Leute aus der Studienzeit, die dann in den ganzen Dingern drin sind und auch die anderen schon irgendwie finden, wenn es denn sein muss.
Also ich muss sagen, ich bin da drin, verschiedenen Sachen. Mhm. Und ich bin aber da sehr minimalistisch eingetragen. Also es steht eigentlich nichts weiter aus einem nicht unbedingt richtig ausgeschriebenen Name drin. Von daher,
es ist okay, aber für viele Leute ist es auch die extreme Zeitverschwendung.
Ja, absolut.
Ja.
Also du sitzt da drin, aktualisierst ständig deinen Status.
Und ich bin da eigentlich, also ich bin da eigentlich gar nicht mehr drin. Das ist nur noch so eine Verknüpfungsgeschichte, die hat halt da quasi seine Verknüpfungen und falls man mal was sich an irgendeinen erinnert, dann findet man natürlich darüber schon oder hat eine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen.
Es ist aber auch eigentlich, finde ich, eine relativ langweilige Sache. Am Anfang ist es super aufregend, man geht da in so eine Community rein und entdeckt irgendwelche Leute und das macht dann auch anfangs wirklich super viel Spaß, aber wenn man dann mal so nach einem Jahr ein Fazit zieht, muss man eigentlich schon sagen, so, dann bringt es einem eigentlich nicht mehr viel. Man guckt halt ab und zu mal rein und dann ist eigentlich auch gut. Und also beim StudiVZ meine ich, dass es da gab es ja die Geschichte mit diesen neuen schlimmen AGBs und danach hat ja auch jeder so ziemlich jeder seinen Namen geändert und dann hat es auch so den Na, also jetzt natürlich auch zur Folge, dass man viele Leute gar nicht mehr so findet, wie man das früher mal konnte, einfach Namen eingegeben und schwupps war es da. Jetzt muss man ja irgendwie so mit diesen ganzen Aliasen und so, also bringt es ja auch nicht mehr so richtig und es ist, glaube ich, weniger los seither. Also in meinem Freundeskreis sind viele gegangen und irgendwie ein bisschen tote Hose, habe ich das Gefühl.
Ja, das wird sich auch, denke ich, irgendwann auf eins konzentrieren.
Ja, früher hat man alles über ICQ gemacht, das ging auch irgendwie. Und heute macht man über alles über Twitter.
Ich habe mich mal angemeldet, muss ich sagen. Ich wollte ja da mich nicht anmelden und ich habe mich nur aus einem Grund angemeldet, den Namen zu reservieren. Ja.
Ah ja, okay.
Und sonst habe ich da noch nichts gemacht.
Ja, okay. Mhm. Ja, ich wollte mich da ja auch nicht anmelden und es ist auch eine extreme Zeitverschwendung und ich weiß, es finden viele Leute toll und ich habe auch gerade mal durchgelesen und sehe zum Beispiel von einem Kommilitonen, der geschrieben hat, WordPress 2.7 is one of the best systems ever seen. Und sowas hat er also gleich getestet und funktioniert. Und ja, ich meine, man kriegt schon eine Menge mit, aber ich habe auch nicht die Zeit, ständig da was reinzuposten ins Dingsbums. Und ja, ach, Twitter. Ja, also ich meine, das ist wie SMS schreiben in die ganze Welt und das Schöne ist, man kriegt Antworten. Es hat schon was, das System hat schon was. Das ist so, als
würden alle... Kriegst du keine Antworten, wenn du SMS schreibst, oder wie?
Ja, halt nicht. Ich blase halt meine SMS normalerweise nicht an alle Handyempfänger der Welt raus und warte auf eine Antwort. Und seitdem ich nicht mehr bei O2 bin und nicht mehr diese 150 freie SMS im Monat habe, schreibe ich auch gar keine SMS mehr. Früher war das immer so ein, oh, du hast noch irgendwie x 100 SMS, die du wieder mal nicht verbraten hast. Irgendjemand angerufen habe, aber ich lieber dem 5-mal eine SMS geschrieben. Weil anrufen war irgendwie sauteuer und eine SMS schreiben hat nichts gekostet. Und jetzt rufe ich eher an.
Weil es ist ja auch günstiger fast. Ja.
Muss halt schnell reden in der Minute, die man dann ist. Es
ja, ich meine, du kannst ja auch viel mehr sagen als ja. In der SMS. Das ist schon richtig.
Muss die ganzen Ironie und Lächeln und war Spaß Emoticons gar nicht reinschreiben. Ja. Kann man einfach in der Stimme heraus. Ja.
Meistens jedenfalls, aber manchmal kann man es auch nicht. Nee, Twitter. Ich meine, es benutzen ja alle und ich habe auch letztens schon ein paar Reaktionen gekriegt, als ich mal was gepostet habe, aber ich habe noch nicht die Zeit gehabt, mich da so intensiv reinzuarbeiten, obwohl Radetux mittlerweile auch schon 28 Follower hat. Also ich fühle mich mittlerweile auch schon so verpflichtet, ab und zu mal was zu schreiben. Ja. Aber kommt, ich gelobe Besserung da vielleicht, sobald meine These abgegeben ist und sobald ich hier dieses Studium endlich mal halbwegs hinter mich gebracht habe und mal ein bisschen mehr dazu machen.
Okay, gut, dann würde ich jetzt sagen.
Machen wir Schluss für heute?
Genau.
Den Rest.
Ach nee, einen kleinen Tipp habe ich noch. Muss ich noch loswerden. Und zwar MacTV ist auch eine in Deutschland von ein paar Enthusiasten produzierte Internet-TV-Geschichte über Mac und die bieten ab und zu so ein kostenloses Video an und das aktuelle ist eine Einführung in Ajax. Ganz simpel gehalten, wirklich mal von vorne angefangen für alle, die jetzt einfach mal so ein bisschen wissen wollen, was steckt da eigentlich dahinter, wie funktioniert das so, wirklich gut erklärt. Nichts für Programmierer jetzt unbedingt, vielleicht mal zum Überfliegen, aber ja, für Leute, die sich jetzt noch nicht so damit auseinandergesetzt haben und so ein bisschen wissen wollen, was ist das, wie funktioniert das eigentlich genau, kann man sich da anschauen unter MacTV oder über iTunes abonnieren oder über Miro abonnieren oder über Amarok abonnieren.
Ja, Amarok ist eher nur für...
Ach so, nicht für Video.
Nee, die sind bewusst, haben sie sich entschieden, was ich blöd finde, aber ich kann es ja verstehen, kein Video zu machen, also nur, die sind echt nur auf Musik. Oder auf Ton halt. Ausgerichtet.
Alles klar.
Ja, Ajax. Letztes Semester habe ich auch mal was über Ajax geschrieben und bin da natürlich detailliert auch auf Sicherheitsprobleme eingegangen, die du halt so hast. Also wenn da halt die Hälfte von dem Zeug plötzlich im Browser läuft und so. Das sind schöne neue Attacken, die da kommen. Und ich sag's euch, demnächst, es kommen Würmer und Viren, die in Internet-Applikationen laufen. Ihr werdet euch noch umdrehen. Ihr werdet euch noch umdrehen. So.
Gut.
Kann man auch.
Das gibt's dann zu Weihnachten.
Da habe ich nicht auch gerade wieder gelesen, irgendein Zero-Day-Exploit im Internet Explorer 7 wird ausgenutzt, schon seit Oktober.
Das Gute ist, dass meine ganzen Internetsachen bei dir laufen und dass die ganze Scheiße du da abkriegst.
Naja, da geht's ja um Browser. Der Browser ist ja das Angriffsziel. Auch schon, so, dass Cookies ausgelesen werden oder dass andere Sachen, die du irgendwo eingibst, ausgelesen werden. Also es geht da schon, das Angriffsziel ist der Client, in dem halt mittlerweile viel läuft. Und das ist in dem Fall der Browser.
Jo, dann kann man nur hoffen, dass die das schön dicht machen. Oder
ja, der Sinn ist ja, früher war das ja immer, du hast eine Anfrage gestellt, dann hat der BCP-Server, der hat dir eine Seite ausgeliefert. Genau. Mittlerweile ist ja ein Teil der Logik und sowas ist ja im Browser. Dann läuft ja diese JavaScript-Engine, diese Ajax-Engine, und die kommuniziert ja asynchron mit dem Server und fragt immer nur noch an, wenn sie irgendwas braucht. Und da ist halt, wenn das nicht so gut programmiert ist, und da kann man ja mittlerweile viel machen, und gerade mit JavaScript und so, ist halt nicht nur reines HTTP, da kann man schon eine Menge Spaß haben.
Naja, dann hoffen wir mal, dass die Welt im Grunde gut ist.
Nee.
Was aber nicht funktioniert.
Funktioniert nicht.
Genau. Das haben wir ja
schon funktioniert klar. Leider nicht. Wäre schön, aber
du hättest es jetzt halt nicht verraten dürfen, ja, weil jetzt wissen es ja alle.
Ja. Das wussten auch schon vorher alle. Das Problem ist, so hat man ja früher die ganze Zeit gedacht. Also ich meine, bei den ganzen Protokollsachen, die damals entworfen wurden, ging man ja immer davon aus, die Leute sind gut. Deswegen ist ja zum Beispiel auch so, dass bei Mail-Transfer der Client sich nicht authentifizieren muss. Also ich kann einfach sagen, ich schreibe meine E-Mail an XY, ja, ohne dass ich sagen muss, hey, ich bin der und der, komm von da und da und das bin ich wirklich.
Könnte man das gleich Bundes-E-Mail da gleich noch einbringen?
Ja. Bundes-E-Mail, da habe ich leider keine Ahnung von drüber gelesen.
Ich weiß nicht, ob die Bundes-E-Mail heißt oder so, oder auf jeden Fall, dass man so eine Mailadresse kriegt, die authentifiziert werden muss. Das heißt, du musst über Post oder irgendwen mal einmal deinen Perso zeigen. Und dann kriegst du diese E-Mail-Adresse und damit kannst du dann auch besser in die Öffentlichkeit auftreten, beziehungsweise der dich gegenüber weiß, dass das von dir ist.
Aha, und die Sache liegt auf einem Server, den ich nicht unter Kontrolle habe?
Nein. Das Ganze ist so eine nicht so toll, wie es klingt, Geschichte.
Ja, das ist ja bei meistens sowas. Die Bundesregierung da so verzapft.
Ja, aber für dich mal interessant, das nachzulesen. Und wir können da auch mal ein kleines Thema draus basteln vielleicht.
Okay, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Gerne.
Ja. Okay, gut.
Jetzt okay. Aber. Ja, liebe Hörer.
Dann habe ich noch eine Sache und zwar, wir haben ja vorletztes Mal, glaube ich, mit Christian geredet. Der hatte heute Geburtstag. Happy Birthday und wir sehen uns nächste Woche wieder am
18. genau.
Es ist schon nach Weihnachten. Ich krieg schon nicht mehr auf die Reihe. Also 18.12. Gleiche Stelle, gleiche Welle hier auf Horaz, 18 bis 19 Uhr und natürlich wieder im Podcast unter linuxpodcast.de. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und habt viel Spaß und ja, macht keinen Unsinn. Habt Spaß im Schnee, ich weiß nicht, ob es bei euch auch 15 cm Schnee hat mittlerweile. Schönes
Voll
Wetter.
Voll gut.
Ja, ich finde es auch toll, aber...
Bisschen so matschig noch. Es müsste ein bisschen kälter sein.
Ich freue mich erst, wenn richtiges Chaos ist und keine Busse mehr fahren. Das ist doch immer das Schönste eigentlich im ganzen Winter. Also
Ich habe gestern 30 Minuten auf den Bus gewartet. Was bist denn du für einer? Ich habe in der Kälte gestanden.
Du musst halt zu Hause bleiben.
Nee, also, das muss man halt, das möchte ich davor natürlich erfahren. Und dann bleibe ich natürlich gemütlich zu Hause und gehe nur mal kurz raus und
mach eine Schneeballschlacht. Sehr gut.
Ja, genau. Aber dafür ist doch der Winter da, dass es auch mal nicht funktioniert. Aha. So, das ist so, darüber können wir jetzt nachdenken.
Ich wär auch dafür, dass wir einfach mal sagen, hey, es schneit, wir stoppen das Leben mal kurz für ein paar Tage und jeder Graf draußen Schneemann bauen.
Jo. Wenn es schneit, ist Snow Leopard nicht mehr weit.
Was? Snow Leopard? Was
das? Snow Leopard, das ist jetzt für die Leute, die wissen, wie das nächste Betriebssystem von
Apple heißt. Mac OS X. Genau. Ah, von okay. Apple, muss man sagen. Ja, von dir war es korrekt.
Ja. Übrigens, genau. Nächste Woche bin ich nicht da, muss ich hier kurz ankündigen. Ich muss eine schlimme Klausur schreiben. Und
Ja.
Okay.
Naja, dann werden wir vielleicht... Singen wir hier alleine.
Müsst ihr alleine singen.
Jingle Bells und so.
Ich hole mal uns einen Gast, der das gut singen kann vielleicht.
Mach das.
Einen weiblichen.
An weiblichen. Oh ja, die haben wir hier sowieso zu wenig. Also das wäre vielleicht noch so die Motivation, hier mal eine weibliche Person als Dauergast hinzukriegen.
Okay, gut.
Okay.
Jo, tschüss.
Ciao.
Ciao, bis nächste Woche. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2008 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de.